Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht heute von einer Person, von der ich, also wo ich mich gar nicht erinnern könnte, dass ich je mal eine Predigt gehört hätte. Die ganz alten Hasen unter euch vielleicht, die werden sagen, doch, ich habe mal über Esther eine Predigt gehört. Ich kann mich erinnern. Vielleicht kannst du dich auch dann noch erinnern, was Esther so besonders ausgemacht hat, was sie für eine Person war. Es wird nicht so oft gepredigt über das Buch Esther, oder? Wer weiß denn genau, wer die so war? Also ich will jetzt wirklich keinen Wissenstest machen, aber nur mal um so ein Gefühl zu hören. Ne? Ja, die Kids, ne? Da ist das nicht so lange her. Ne? Kindersabbatschule vielleicht. Es gibt vielleicht sogar einen theologischen Grund, warum wir uns das Buch Esther so selten für Predigten anschauen. Bestimmt sogar ist das der Grund, warum das ganz häufig nicht gehört, weil in dem gesamten Buch, kommt Gott nicht einmal vor. Er wird nicht mal erwähnt. Da steht nicht das Wort Gott, Jahwe oder irgendwie sowas drin. Nicht einmal. Da wird nicht mal erwähnt, dass Gott irgendwie tätig ist und irgendwas macht. Gott spielt in dem gesamten Buch vielleicht gar keine Rolle. Da tun wir uns schwer, reinzuschauen und Text zu nehmen und zu sagen, okay, das ist Gottes Wille. Aber vielleicht ist es gerade deshalb so die Herausforderung, gerade deshalb so gut, weil es uns natürlich irgendwie herausfordert und sagt, kannst du Gott dort trotzdem finden? Kannst du Gott in diesem Buch finden, auch wenn er nicht wirklich erwähnt wurde? Und somit ist das für mich sogar ein bisschen ein Bogen, der sich über die gesamte Bibel stellt. Dass wir ganz oft behaupten, okay, wo ist denn da, wo ist denn Gott? Wir müssen uns fragen, wo findest du Gott in der Bibel? Genauso in deinem Leben. Man lebt so dahin, wie Esther vielleicht. Also Esther hatte einen Vorteil. Sie war wunderschön. Also nicht einfach nur hübsch. Esther gewann eine Misswahl. Und zwar die Misswahl schlechthin. Ich weiß nicht, ob ihr Misswahlen mögt. Heute ist das ja, muss man vorsichtig sein, das ist ja nicht mehr so korrekt politisch. Ne? Selbst ja, alle Modelwahlen und so weiter hat ja so ein Klischee bekommen. Aber damals, zu Esthers Zeiten, war das noch ganz normal. Es gab den Regenten in der Welt. Der spannte sein Reich von Ägypten, von Nordafrika bis nach Indien. Es war der große Xerxes, der König von Persien und Medien. Der hat Gesetze erlassen, die galten für alle Zeiten. Also es war so, wenn König Xerxes ein Gesetz erließ, dann konnte selbst er dieses Gesetz nicht mehr zurücknehmen. Daher kommt das auch, das ist doch kein Gesetz der Meder und Perser. Schon mal gehört, oder? Das rührt daher, weil das da so war. Also wenn Xerxes gesagt hat, so ist es und so wird es gemacht, da konnte selbst er das nicht mehr zurücknehmen. So wichtig war sein Wort. Aber der hatte auch lockere Seiten, der Xerxes, der hat gern gefeiert. Der feierte gern. Hat ja auch allen Grund zu feiern, der hat jede Schlacht gewonnen. Also der war die Nummer eins. Da ist ein amerikanischer Präsident eine Witzfigur gegen diese Stärke, die der zu der Zeit hatte. Also da machte man keinen Mucks. Es war sogar so, dass wenn man zu dem hingehen wollte und hatte aber gar keine Anmeldung von ihm, also dass er gesagt, komm zu mir, sondern man hatte ein eigenes Bedürfnis, auf den König zuzugehen. Das war ein Todesurteil. Du wurdest umgebracht. Also wenn du auf die Idee kamst, ne, als hoher Hofbeamter einfach zu sagen, so gesagt, ich habe da ein Problem, ich muss mit dir darüber reden oder wir haben ein Problem oder so, war aus, vorbei. Also er musste schon sagen, komm, ne, und dann hatte er so eine Geste, dann kam er mit seinem goldenen Zepter, zeigt es dir und dann durftest du vielleicht ein wenig aufschauen. ganz krass war, wenn du es berühren durftest. Und der machte eine Party. Er war gut drauf und die feierten wochenlang. Mal wieder so ein paar Siege gefeiert. Riesenparty. Alle waren eingeladen, so aus allen Provinzen, so die Chefs. Und es durfte auch so manches Volk kommen. Und die feierten da in einem Gelage, dass es nur so scheppert. Und man sagt sich, die Bibel sagt, die haben aus goldenen Bechern getrunken. Alle, die da waren. Und kein Becher glich dem anderen. Keiner. Also keine Standardware. Finde ich so gut, die Erwähnung, das Besondere war, dass kein Becher war wie der andere. Heute würden wir ja sagen, boah, einer sah aus wie der andere, ganz schick und uniform, oder? Da war das Besondere zu der Zeit die Individualität. Das war besonders. Der Unterschied. Nichts glich dem anderen. Alles war in den mächtigsten und prächtigsten Farben geschmückt und man fraß und soff den ganzen Tag. Die Diener hatten Anweisungen, den Gästen die Wünsche von den Lippen abzulesen. Also da wäre ich gern dabei gewesen. Das muss einfach gut gewesen sein. Ja. Ich meine, vielleicht nach 3-4 Tagen hast du vielleicht gedacht, ah, Alter, ich kann nicht mehr, aber gut, geht schon noch oder so. Muss ich dann. Und dann kam er auf die Idee, dass er die Vasti, hört sich auch bayerisch an, oder? Also seine Frau, ja, vielleicht muss man das ehrfürchtig Vasti ausdrücken oder so. Also die Vasti, die wollte er den anderen mal zeigen. So irgendwann in gemütlicher Runde, in besoffener Runde kam er auf die Idee, also angeschickerter Runde, so berichtet es die Bibel, kam er auf die Idee zu sagen, so jetzt zeige ich mal meine Alte. Sollen alle mal gucken, wie schön die ist. Die ist so schön, die soll mal kommen. Ja. Problem war nur, was sie wollte nicht. Die fand das doof. Also damals gab es schon emanzipierte Frauen anscheinend. Ja, oder vielleicht war sie einfach nur zickig, aber sie wollte nicht. Sie dachte, nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, diese ganzen besoffenen Kerle da und so, das ist doch eine Fleischbeschau. Ja, was hat der da vor? Bin ich nicht dabei. Das fand der natürlich doof. Ich sage das auch mal zur Fabienne, du darfst gern was gegen mich sagen. Du darfst mich gern mal kritisieren, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit. Nicht, dass andere das mitkriegen, oder? Sie hält sich nie dran und was sie hat sie auch nicht dran gehalten. Alle Gäste aus allen Nationen, aus den Provinzen, ja, haben das mitbekommen. Das war Xerxes. Der Xerxes, der war Gott. Der hat sich auch so empfunden. Und die sagt, die kommt nicht. Also wird der Rat einberufen, ne? Und natürlich alles Männer, ne? Logisch. Zu der Zeit hatten ja Frauen nicht viel zu sagen und diese Männer sagen, hör mal Xerxes, also beim besten Willen, aber was ist denn los? Dann denken ja alle Frauen plötzlich, sie dürften machen, was sie wollen. Das war wirklich das Argument, das erfinde ich jetzt hier gerade nicht. Das wesentliche Argument war, was sollen denn die anderen armen Männer alle machen, wenn das Schule macht? Wenn jetzt plötzlich das Weibsvolk aufbegehrt. Also war klar, was, die wird verstoßen, die musste weg. Was weg sein bedeutete zu der Zeit, ist klar. Ne? Also was, die war als Ehefrau entlassen, er brauchte eine neue. Und ich meine, da träumt wahrscheinlich jeder enttäuschte Ehemann, ne? Also es war ja eine herbe Enttäuschung für den Xerxes, boah, wenn die eine weg ist, ich mache eine Misswahl. Ja, ich mache mal eine Misswahl und dann suche ich mir die Schönste raus. Was eine Vorstellung, oder? Ich meine, gut, da kommen Männer drauf. Ne? Das ist typisch Männer. Ne? Und dann findet das tatsächlich statt. Und es war ja die Zeit, die Juden waren noch von Nebukadnezar ja verschleppt worden, und Nebukadnezar war der babylonische König, den gab es ja eben nicht mehr, weil Xerxes jetzt, ne? Es gab immer einen, der dann noch stärker ist. Ne? Und jetzt war Xerxes dran, Nebukadnezar hat nichts gesagt, aber die Juden waren eben noch da und nicht zu Hause, waren noch im Exil. Und an dem Hof von Xerxes war Mordechai. Der war der Cousin von Esther und ihr Adoptivvater, weil die Eltern von Esther waren tot. Die lebten nicht mehr. Und der war an dem Hof vom Xerxes beschäftigt und dachte sich, Mensch, also das wird so genau nicht in der Bibel geschrieben, sondern einfach übergangen, dass das eben dann so war, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so war, dass der sich dachte, wenn da so eine Misswahl stattfindet, und ich habe doch zu Hause da die Esther sitzen. Und jeder, der die sieht, sagt, oh, das ist aber ein Mäuschen. Die ist aber hübsch. Lass die doch mal mitmachen. Und dann geht er auf die Eunuchen zu, die dafür zuständig waren. Und mit einem hat er einen guten Kontakt gehabt und sagt dann zu dem, du kannst du dich um die kümmern. Und der Eunuch war auch direkt begeistert von Esther. Ja, der fand die schön. Und der wusste, wie es geht. War so ein bisschen wie bei The Voice of Germany. Der eine oder andere kennt das vielleicht von euch. Ich gucke das nicht wirklich, aber ich kriege das so mit. Ne? Da werden ja irgendwie so, jeder sucht sich wen aus und dann werden da Teams und dann sind die Teammanager. Und das waren da auch so. Die haben dann versucht, so ihr Schützling durchzubekommen. Ja, und Esther hatte das Glück, dass der Beste von den Eunuchen sich um sie kümmerte, und der hat ihr nur noch gutes Essen gegeben. Der hat ihr die schönsten Kleider gegeben und die tollste Kosmetik und was auch immer. Also da wurde dann aus schön wurde super schön. Und wie es kommen musste, Xerxes hat sich verliebt. Der hat die gesehen und klar hat die diese Misswahl gewonnen. Sie war einfach die Allerschönste. Und sie wurde Königin. Sie war die Königin. Also die eine Königin von 700 etwa. Sagt man. Ja. Kann den Kopf drüber schütteln, bei Salomo war es genauso. Für alle Christen, die immer so, ne, der hatte auch 700 Frauen. Und der Xerxes auch. Ne, so rund 700 Frauen. Aber sie war die Königin. Sie war die wichtigste, die schönste, die beste, die größte. Aber wie muss die sich gefühlt haben? Sie wusste, egal was passiert, ich muss schon immer schön machen, was der sagt, oder? Weil sonst geht's mir wieder Basti. Richte dich mal besser nach dem, und so lebte sie dann auch. Und dann gab es diverse Intrigen am Hof, und Mordechai war auch noch da, und der merkte irgendwann, dass zwei von den engsten Vertrauten des Königs vorhatten, den König umzubringen. Er hat das gehört. Und dann ist er zu Esther gegangen und hat gepetzt. Und Esther ist zum König gegangen und hat gesagt, die beiden wollen ich umbringen. Xerxes war dann natürlich nicht plump, hat die auflaufen lassen, zack, die wurden beseitigt. Und dann war Xerxes dem Mordechai dankbar, Mordechai stieg auf, war ein wichtiger Beamter am Hof. Hatte richtig was zu tun und war als Jude auch stolz auf sich und sein Volk und auf seine Tradition. Und war immer mehr, je höher er stieg, immer mehr in die Intrigen des Hofes auch verwickelt. Und der höchste Beamte, es war dann auch ein neu dazugekommener Haman, hieß der, der hat dann irgendwann gesagt, so, alle müssen vor mir niederknien. Nur Mordechai hatte keinen Bock drauf. Der kniete nicht vor dem nieder, der verbeugte sich nicht mal vor dem. Und dann sind natürlich wieder andere, sind dann zu dem Haman gegangen, hast du den Mordechai gesehen und so, der macht das nicht und so. Und dann war der Haman natürlich total sauer und ließ in seinem Hof, der Mann, einen riesen Galgen aufbauen. Einen riesen Galgen, weil er sagte, weißt du was, daran werde ich den aufhängen. Ich greife mal der Geschichte vor, weil wir ganz zum Ende gleich gar nicht mehr kommen, aber da hing er dann irgendwann selber dran, wie die Geschichte so ist. Ja, seinem eigenen Galgen. Aber da wollte er den Mordechai umbringen lassen. Mordechai sagte, nein, ich bin Jude, ich verneige mich nicht vor dem. Kennen wir auch aus Daniel und aus anderen Geschichten, so waren die drauf. Der Haman war aber so mächtig und so sauer, dass er dann sagt, weißt du was? Ich bringe nicht nur den Mordechai um, Ich lasse nicht nur den, ich lasse alle Juden in allen Provinzen umbringen. Genozid, Völkermord, geplanter Völkermord. Nur um das mal weiterzuspinnen, all das, was so furchtbar ist im letzten Jahrhundert passiert ist, das wäre alles nicht passiert. Ne, also wisst ihr, die Geschichte muss gut ausgegangen sein, ja, weil dann, das hätte keine Juden mehr gegeben. Er wollte alle umbringen, er hat einen Erlass erlassen in alle Provinzen, zeitlich war festgelegt, dann und dann werden die umgebracht. Also jeder Jude wusste, okay, dann im 12. Monat, an dem Tag werden wir alle umgebracht. Und jeder wusste, an dem Tag bringen wir dann alle Juden um. War so erlassen. Übrigens ein Erlass, der über den Tisch des Königs ging, somit nicht rückzunehmen. Das war natürlich für die Juden eine Katastrophe und die zogen alle so ihre Trauerkleider an und jeder merkt, okay, da ist jetzt richtig was los und Mordekai eben auch. Die Damen am Hof da in dem Harem haben nichts mitbekommen. Die haben von dem Ganzen nicht, vermutlich wurden die davon abgeschottet, von dem Ganzen. Aber Mordekai wusste, die Esther muss das mitkriegen. Die muss das raus, die muss wissen, dass wir alle umgebracht werden sollten. Es wusste auch keiner, dass Esther Jüdin war. Bis zu dem Zeitpunkt, wo natürlich dann Mordekai sagte, ich bin Jude und ich knie nicht nieder. Also die Situation verschlechterte sich auch für Esther, weil plötzlich rauskam, oh, muss ich rumgesprochen haben, Esther ist Jüdin. Und der König, so schreibt es die Bibel, hat sich dann schon 30 Tage nicht mehr gewünscht, dass Esther zu ihm kommt. Ganz schlechtes Zeichen. Ich meine, klar, man könnte ausrechnen, 700, da kommst du alle 3 Jahre mal dran. Aber ich glaube, das war nicht so. Er muss wirklich was für sie empfunden haben. Und sie merkte, oh, da stimmt was nicht. Es läuft nicht gut. Und dann kam Mordekai zu ihr und sie sah Mordekai in seinem Trauergewand und die Bibel sagt, sie erschrak zutiefst. Und da will ich hin mit dir. Wie gehst du um mit so Gefühlen, wenn du zutiefst erschreckst? Wenn du merkst, dein Leben gerät aus den Fugen. Wie fühlt sich das an? Du zuckst zusammen. Du merkst, von heute auf morgen, alles ist anders. Nichts wird morgen mehr so sein wie gestern. Nichts. Alles verändert sich. Was muss sie für Gefühle gehabt haben? Wie muss sie sich gefühlt haben? Du denkst, du bist die Königin und wenn du keine groben Fehler machst, dann wird es dir gut gehen, da in diesem Harem. Und plötzlich bricht alles zusammen. Was ich so bewundernswert finde an ihr, ist das Bewusstsein ihrer Berufung. Und das würde ich mir manchmal so für uns wünschen. Und das muss man ja einfach auch den Juden lassen. Dass sie ein Gefühl der Berufung haben, einfach weil sie dazugehören. Ich meine, sie ist ja nicht aufgewachsen so richtig wie eine Jüdin. Sie wusste es nur, dass sie Jüdin ist. Sie wusste es halt, woher sie kam und dass sie aus dem Exil, und die haben ja da Jahrhunderte gelebt. Und irgendwie, dass das so in ihr drin steckt und dass sie das war. Und sie fühlte sich berufen, dazu zu gehören, weil sie einfach dazugehört. Und ich glaube, dass das ihr so Kraft gab. Auf der einen Seite verlor ihr ganzes Leben an Halt, aber gleichzeitig war auch diese Kraft da, weil sie etwas hatte, wozu sie gehörte. Ich denke, dass es für uns Menschen das Schlimmste ist, nicht dazuzugehören, oder? Schon als kleines Kind ist das doch der Albtraum. Du rennst in deine Schule hinein und hast das Gefühl, du gehörst gar nicht dazu. Du bist auf deiner Arbeitsstelle und du gehörst gar nicht dazu. Irgendwie sind die alle anders. Vielleicht fühlst du dich in deiner Familie so und vielleicht fühlst du dich sogar in deiner Gemeinde so. Vielleicht kommst du hierher und denkst, gehöre ich hier wirklich dazu? Wo ist Gott in dieser Geschichte dann? Gerade auch in diesem Moment, und ich glaube, dass wir eins lernen können hier von der Esther, dass sie akzeptiert, dass sie diese Gefühle hat, dass sie etwas fühlt, dass es etwas mit ihr macht. Alle Gefühle, die wir haben, sind ein Spiegel Gottes. Gott hat uns nach seinem Bild gemacht. Jetzt denkst du innerlich, oh, ja, aber da ist ja Hass und das Böse und so. Ne? Denk mal drüber nach. Wir sind nach seinem Bild gemacht. Was ich an Esther so toll finde, ist, dass sie akzeptiert, dass sie etwas fühlt. Und dass das so erwähnt wird, dass das so deutlich ist. Sie bricht zusammen. Sie bricht zusammen. Sie weiß nicht, was sie tun soll, weil sie weiß, eigentlich muss ich etwas tun. Aber ich habe Angst, ich bin voller Angst, wenn ich zum König hingehe, der bringt mich sofort um, nur weil ich komme. Ihr erinnert euch, ich darf nicht aus Eigenantrieb auf den König zu. Ich weiß, ich sterbe. Aber wenn ich nichts tue, dann stirbt das ganze Volk, zu dem ich mich zugehörig fühle. Und wisst ihr, was siegt? Ihre Zugehörigkeit. Und ich glaube, dass Gott will, dass wir wissen, wir gehören zu seinem Volk. Und egal, welche Gefühle dich gerade plagen, egal welche Not, welche Angst, welche Todesangst du auch hast, Gott möchte, dass du weißt, du gehörst zu ihm und zu seinem Volk. Und das soll dir Stärke und Kraft geben. Und so wie bei Esther wird es auch am Ende des Tages im Zweifel das Einzige sein, was uns Kraft gibt, dass wir wissen, wir gehören dazu. Wir sind ein Teil vom Volk Gottes. Und nichts und niemand kann uns da rausreißen. Nichts und niemand. Und Esther fühlt das in ihrem Herzen. Und sie akzeptiert diese Gefühle. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch manchmal mit diesen Gefühlen offen umgehen. Dass das normal ist, auch wir untereinander. Dass wir sagen, Mann, nein, ich fühle jetzt gerade Mist. Und weißt du, das ist okay. Das ist übrigens ganz modern, was die macht. Moderne Psychologen sagen, dass das so wichtig ist, als ersten Schritt in Momenten, wo es einem nicht gut geht, zu akzeptieren, dass ich gerade schlechte Gefühle habe. Das darf ich auch als Christ. Ich darf als Christ ärgerlich sein. Ich darf als Christ Angst haben. Und es ist gut, wenn ich sage. Das macht nämlich Esther. Der nächste Schritt, den Esther macht, ist, dass sie ihre Gefühle ausdrückt und zu Mordekai geht und sagt, Mordekai, was du von mir verlangst, was ich hier tun soll, das bringt mich um. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten, wenn wir uns nicht gut fühlen, dann sollten wir das sagen. Nicht auf die Art, wie wir es meistens machen, indem wir hintenrum und irgendwie verdeckt. Esther macht es eigentlich ganz vorbildlich. Sie nimmt sich eine Person, sie nimmt sich ihren Cousin, ihren Stiefvater und spricht mit dem und erzählt ihm von seinen Gefühlen. Mit wem sprichst du über deine Gefühle? Du Mann, ihr euch Frauen, habe ich gehört, fällt das leichter, über eure Gefühle zu sprechen, oder? Sagt man ja so. Männern fällt es ja oft schwer. Die wissen gar nicht, dass sie fühlen. Ja, sie sind starke wie Gefühle, das ist was für Frauen. Ja, du fühlst. Du fühlst. Und du solltest dir dessen bewusst sein und dann solltest du jemanden haben, mit dem du darüber redest. Und eben auch mit Gott reden und das macht dann Esther. Esther fastet. Da steht leider tatsächlich nicht drin, dass sie vor Gott geht und betet, aber sie nimmt sich 3 Tage Fastenzeit und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sie die Zeit zum Gebet genutzt hat. Warum sollte sie sonst fasten? Ja, das hing zu der Zeit eigentlich immer mit Gebet zusammen. Heute trennen wir solche Dinge, wir fasten vielleicht auch ohne Gebet, aber für die Zeit damals gehörte das zusammen. Also dürfen wir davon ausgehen, dass sie betete und sie brachte ihre Gefühle vor Gott. Wann hast du das letzte Mal deine Gefühle vor Gott gebracht? Ganz bewusst Gott gesagt, Gott, ich bin gerade so voller Hass auf diese Person. Darf ich das? Sagte, du solltest es sogar. Sag es Gott, wenn du was fühlst. Sag es Gott, aber auch wenn du fröhlich bist und dich gut fühlst und dankbar bist über deine Gefühle. Auch wieder mal vielleicht an euch Männer, wenn du schon deiner Frau nicht sagen kannst, dass du sie liebst, dann sag Gott, dass du deine Frau liebst. Sag es wenigstens ihm. Es wird aus dir einen anderen Menschen machen. Und wenn du es umgedreht deiner Frau ständig sagst, aber Gott nie, dann tu es mal, fang mal an. Sprich mit Gott über deine Gefühle. Sag, dass du was fühlst und Esther tut das. Sie sagt zu ihren Dienern und Dienerinnen, wir fasten jetzt 3 Tage. Was mir dabei auffällt, ist, dass sie sich diese Zeit nimmt. Also wenn in mir Gefühle hochsteigen, dann müssen die sofort raus. Weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber dann, also egal was es ist, das Positive auch, das muss raus. Aber auch das Negative. Ich weiß, jetzt würdet ihr gern wieder Geschichten von mir und der Fabienne hören, mache ich jetzt aber nicht, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ich kann euch einige spannende Geschichten erzählen, ja, wie das so ist, wenn dann so meine Gefühle raus müssen. Aber was Esther hier vorbildlich macht, sie nimmt sich Zeit und sagt sich, okay, ich lasse meine Gefühle nicht sofort raus. Ich setze mich erstmal hin und faste 3 Tage. Und das als 3. Step, also zu sagen, ich erkenne meine Gefühle, ich spreche darüber mit jemandem und vor allem mit Gott. Und als 3. lasse ich die nicht direkt auf meine Umwelt los. Weil stell dir mal vor, wir Christen würden so leben, so wie Esther es getan hat, und würden erstmal 3 Tage drüber schlafen, beziehungsweise drüber beten, bevor wir gleich loslegen. Und dann steht sie auf und sagt, und wenn ich sterbe, ich werde das Richtige tun. Und geht zum König. In dem tiefsten Bewusstsein, dass sie sterben wird. Der König sieht sie und freut sich, sie zu sehen. Er zeigt mit seinem Zepter auf sie und sie darf aufstehen und darf das Zepter berühren. Und ab dem Moment wird alles gut. So ein unbedeutendes kleines Mädchen. Und jetzt steht sie in der Bibel. Ein ganzes Buch nach ihr benannt. Ich behaupte, nicht weil sie besonders heilig war, was wir Christen immer denken, was wir sein müssten. Ich glaube, sie steht da in diesem Buch, weil sie uns ein Beispiel sein soll, wie wir mit den Schwierigkeiten und den Gefühlen in unserem Leben umgehen sollen. Es ist so modern. Wenn du moderne Bücher über Psychologie liest, dann findest du genau das, diese 4 Schritte. Nimm deine Gefühle wahr, akzeptiere sie, dass sie da sind, die guten und die schlechten. dann rede darüber mit Anstand und Respekt und mit jemandem, dem du vertrauen kannst, und rede mit Gott darüber. Und dann nimm dir Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Sag dir, ja, ich bin so, ich mache das so, aber ich werde mir die Zeit nehmen, zu reflektieren, was ich mit meinen Gefühlen tun soll. Und der vierte Schritt, und zugegeben, der tut uns immer am meisten weh und der ist am schmerzhaftesten, dann das Richtige zu tun. Aufzustehen und das Richtige zu tun, so wie Esther. Dann wird sogar das Gesetz der Meder und Perser umgeschrieben. Wenn du heute glaubst, dass deine Welt sich nicht verändern wird, wenn du heute glaubst, nichts wird besser werden, wenn du heute glaubst, dass du gegen deine Gefühle gar nicht ankommst, dann sei dir sicher, wenn du weißt, du gehörst zum Volk Gottes und du weißt, wie du mit den Dingen umgehen sollst, dann wird das Gesetz der Meder und Perser umgeschrieben. Dann wird es kein Gesetz in deinem Leben geben, was ewig steht und ewig hält. Gott ist stärker als jedes deiner Probleme, als jedes deiner Gefühle. Gott ist stärker als das Gesetz der Meder und Perser. Lass uns zusammen beten. Gott, du bist stärker, so viel stärker. Kein Gesetz kann sich dir widersetzen, was du nicht geschaffen hast. Herr, hab Dank, dass wir erkennen, wie sehr du in uns bist und wie sehr wir nach deinem Bilde geschaffen sind. Und hab Dank, dass du uns Gefühle schenkst und Herr, manchmal machen sie uns Angst. Manchmal können wir nicht damit umgehen, Herr, und manchmal fügen wir anderen damit Leid zu. Lass uns von Esther lernen, Herr. Lass uns alle erkennen, dass es besser ist, dass wir wissen, wie man mit so etwas umgeht. Hab Dank für diese tolle Frau, die so viel Mut hatte, einzustehen für das, was sie ist und was sie war. Herr, hab Dank für diese Identität, die du uns schenkst. Hab Dank, dass wir nicht irgendwer sind. Hab Dank, dass wir nicht irgendwo dazugehören, sondern hab Dank, dass du jeden hier im Raum als dein Kind bezeichnest. Dass du jeden lieb hast, so wie er ist, so wie sie ist. Herr, hab Dank dafür, dass wir diese Identität haben, dass wir dadurch zusammengehören, dass wir eins sind, weil du unser Gott bist. Hab Dank, Herr, dass du größer bist, stärker bist und uns liebst. Amen.